Kapitel 26, Heiner und Horst. Das ist letztendlich der entscheidende Punkt, sagte Heiner und beugte sich zu Frank vor. Das ist immer der Punkt, an dem man alles falsch machen kann. Da entscheidet sich das immer. Woher willst du das eigentlich so genau wissen? Sagte Frank. Er saß mit Heiner, den er gerade erst kennengelernt hatte und der ihm schon jetzt gewaltig auf die Nerven ging im Storyville. Und mit dabei saßen Martin Klapp und Sibylle. Und Sibylles Idee war es auch gewesen, Heiner zu bitten, Frank in Sachen Kriegsdienstverweigerung ein bisschen zu beraten. So hatte es Martin Klapp jedenfalls dargestellt, als er Frank dazu überredet hatte, mit ihm in Storyville zu gehen, um Heiner und Sibylle dort zu treffen. »Ich will aber keine Beratung«, hatte Frank gesagt. »Das Buch reicht völlig aus. Da steht alles drin.« »Das Buch ist doch Schrott«, hatte Martin Klapp geantwortet. »Das ist doch schon 3 Jahre alt oder so. Sowas ändert sich doch dauernd. Und der Typ weiß Bescheid. Der ist beim DFGVK.« »Seit wann kennst du Leute, die beim DFGVK sind?«, hatte Frank daraufhin gesagt. »Das sind doch alles Revis. Die hast du doch immer gehasst. Das war doch immer der politische Feind, Martin.« »Ich kenne den ja auch gar nicht. Was weiß ich denn? Sibylle kennt den. Die hat das extra so eingefädelt, dass er nachher in Storyville kommt und dir ein paar Tipps gibt. Die will dir einen Gefallen tun.« »Und woher kennt die den? Von der SDRJ?« »Ich will keine Tipps. Und schon gar nicht von einem, der bei der SDRJ war. Ich meine, mein Gott, Martin, wer, wenn nicht du, würde denn sagen, dass das scheiß Revis sind?« »Du jedenfalls nicht. Du hast doch immer gesagt, dass es uninteressant ist.« »Was? Das mit den Revis und so. Da hast du doch gar keine Ahnung von, Frankie.« »Ja, aber ich lasse mir doch nicht von einem, den ich gar nicht kenne, erzählen, was ich bei meiner Kriegsdienstverweigerung zu sagen habe. Und dass ich mir das dann auch noch von einem Revi sagen lassen soll, macht die Sache auch nicht gerade besser. Ich meine, dass du einem mit einem Revi kommst, ich bin ja gar nicht der, der damit kommt,« hatte Martin Klapp mit einem Unterton von Verzweiflung gesagt. »Das ist doch Sibylles Idee. Und du hast nächsten Mittwoch die Verhandlung, Frankie. Dann bist du dran. Dann geht es um alles. Ich meine, du willst da doch durchkommen. Dann musst du doch optimal vorbereitet sein, sonst kommst du da nie durch.« »Das lass mal meine Sorge sein. Frankie, echt mal, tu's für mich, bitte. Die hat sich das irgendwie in den Kopf gesetzt, dass man dir jetzt helfen muss. Was soll ich denn machen? Und schaden kann es nicht, echt mal, tu's für mich. Und ich tu's für Sibylle, die will das unbedingt.« Das Letztere waren dann doch Argumente gewesen, denen Frank sich nicht hatte entziehen können. Also war er mitgegangen, um sich von Sibylles Freund Tipps geben zu lassen. Und es war genauso gekommen, wie er befürchtet hatte. Heiner hatte sich als großer Student mit langen Haaren und Bart entpuppt. Genau die Art von Mann, die Frank, der er ein bisschen kleiner war, kaum Bartwuchs hatte und dessen Haare jetzt vorschriftsmäßig kurz waren, überhaupt nicht gebrauchen konnte. Und während Sibylle auf ihrem Sofa interessiert dem Unsinn lauschte, mit dem Heiner und er ein Beratungsgespräch simulierten, hebelte Martin Klapp neben ihr herum und ging ganz darin auf, seine Nase nicht in ihrem Haar zu vergraben oder seine Hände nicht unter ihren Pullover zu stecken oder was immer sonst ihm durch den Kopf ging, während er sie gierig von der Seite anstarrte. »Wir haben bei der DFGVK oft so Fälle«, sagte jetzt Heiner, »Leute, die beim ersten Mal durchgefallen sind und sich dann erst zur zweiten Verhandlung ordentlich beraten lassen. Und wenn man die fragt, wo sie die meisten Schwierigkeiten hatten, dann immer bei dieser Frage.« »Ja nun, das ist ja auch eine Scheißfrage«, sagte Frank lustlos. »Wie soll man darauf antworten? Ich kann ja nicht sagen, ich knall die ab. Dann falle ich ja durch. Aber ich kann auch nicht sagen, ist mir egal, wenn die meine Mutter vergewaltigen. Das geht ja auch nicht.« »Genau, das ist das pazifistische Dilemma. Und das wissen die natürlich ganz genau.« »Was? Was ist das?« »Das pazifistische Dilemma. Aha. Und die wissen natürlich auch ganz genau, dass man darauf keine vernünftige Antwort geben kann.« »Das weiß jeder. Das ist ja auch Schwachsinn«, sagte Frank. »Genau. Pazifistisches Dilemma. Toller Ausdruck, wirklich«, sagte Frank ironisch. Aber Heiner nickte nur stolz. »Heiner hat den tiefen Teller auch nicht erfunden«, dachte Frank. »Kein Schwein würde dabei zugucken«, sagte Frank, »wie nordkoreanische Soldaten die eigene Mutter vergewaltigen, wenn er gleichzeitig ein geladenes Maschinengewehr in der Hand hält.« »Sag ich ja«, bekräftigte Heiner. »Außerdem ist das sowieso der Punkt, dass sie den nordkoreanischen Soldaten einfach unterstellen, die würden Frauen vergewaltigen. Das ist doch das Übelste dabei.« »Das kann ich nicht beurteilen«, sagte Frank, um Heiner ein bisschen zu ärgern. »Was die nordkoreanischen Kameraden so tun und lassen, davon verstehe ich nichts.« Heiner stutzte und schaute Frank irritiert an. Dann schaute er zu Sibylle. Sibylle zuckte mit den Schultern. »Naja«, sagte Heiner nachdenklich, »jedenfalls ist das der springende Punkt. Es ist eine Frage, auf die es keine klare Antwort gibt. Jedenfalls keine, mit der man bei der Verweigerung durchkommt.« »Ich weiß«, sagte Frank, »aber da gibt's auch noch ein paar technische Probleme.« »Wieso?« »Man kann doch nicht einfach mit einem Maschinengewehr auf die Leute draufhalten, wenn die eigene Mutter dazwischen steht. Das streut doch viel zu sehr. Da geht Mutter garantiert mit drauf.« »Ah ja«, sagte Heiner. »Willst du auch mal ziehen?« fragte Martin Klapp dazwischen. Er hatte einen sehr kleinen Joint aus der Jacke gezogen und angezündet. »Nein, ich nehme sowas nicht«, sagte Heiner. Sibylle schaute Martin Klapp an und dann Heiner und dann sagte sie, »ich aber.« Martin Klapp nahm schnell noch einen tiefen Zug und reichte ihr dann den Joint. »Ist nur ein Sticky«, sagte er gepresst. »Das habe ich aber nicht gemeint«, kam Heiner derweil auf das Thema zurück und sah dabei Sibylle an, die seinen Blick aber nicht erwiderte, sondern konzentriert an Martin Klapps Sticky sog. Heiner runzelte die Stirn. »Was hast du nicht gemeint?« sagte Frank. »Das mit dem technischen Problem. Das würde ich an deiner Stelle lieber draußen halten, wenn die dir mit sowas kommen. Schon klar, ich bin ja nicht blöd. Das habe ich auch nicht behauptet. Würde ich dir auch nicht geraten haben,« sagte Frank und ahmte dabei im Tonfall ein bisschen Harry nach, wie er sich überhaupt wünschte, Harry wäre hier. Mit Harry wäre alles lustiger, dachte er. »Ich meine nur,« sagte Heiner, »das ist so, wo sich das meist entscheidet, bei dieser Frage.« »Bei welcher Frage denn jetzt nochmal?« stellte Frank sich blöd. »Bei der mit den Koreanern, ich meine den aus der DV Korea.« »DV Korea?« »Demokratische Volksrepublik.« »Ach du Schande,« sagte Frank. »Und das mit der DV Korea, das liegt denn da so am Herzen?« »Nein,« sagte Heiner, der ihn jetzt sehr zweifelnd anguckte, »das andere, das mit dem pazifistischen Dilemma.« »Ja, ja, das pazifistische Dilemma,« sagte Frank. »Stimmt, das ist ja auch noch da.« »Das kriege ich auch noch hin. Ich habe da ein Buch, Verweigern leicht gemacht, das ist ganz praktisch für solche Sachen.« »Kenne ich,« sagte Heiner. »Das ist aber nicht gerade erste Wahl. Außerdem, grau ist alle Theorie.« »Das stimmt, dass alle Theorie grau ist,« sagte Frank, der nichts weniger leiden konnte als genau diese Art von Spruch. »Warum hast du eigentlich verweigert?« »Ich? Wieso ich denn jetzt?« sagte Heiner. »Nur mal so. Naja, ich bin der Auffassung, dass die Bundeswehr nur ein Instrument der imperialistischen Aggression gegen die sozialistischen Länder ist,« sagte Heiner, und es klang ziemlich hölzern, fand Frank. »Aber das kann man bei der Verweigerung natürlich nicht sagen,« gab er zu. »Nein,« sagte Frank, »das geht wohl nicht. Meine Gründe sind ein bisschen anders. Ich will bloß nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was ich nicht tun will. Und ich will von niemandem irgendwelche Befehle entgegennehmen, was natürlich auch nichts ist, mit dem man bei der Verhandlung durchkommt.« »Das ist natürlich auch ein möglicher Grund,« sagte Heiner, »obwohl das theoretisch ein bisschen verkürzt ist, mehr so auf der individualistischen, anarchistischen Ebene. Im Grunde steckt ja mehr dahinter, politisch gesehen, bei der Bundeswehr.« »Grau ist alle Theorie,« sagte Frank. »Vielleicht solltest du auch mal eine Zeit lang zur Bundeswehr gehen, Heiner, damit du weißt, wie das da wirklich läuft. Das könnte ganz schön interessant für dich werden.« »Oh nein,« wehrte Heiner lächelnd ab, »das kann ich mir schon vorstellen.« »Ein Scheiß kannst du dir vorstellen,« sagte Frank. »Und darum lass ihr mir auch nichts von Imperialismus-Kram und Aggression und so erzählen. Den Revi-Scheiß kenne ich schon.« »Also echt mal, Frank, das tut doch jetzt nichts zur Sache,« mischte sich Martin Klapp vom Sofa aus ein. »Außerdem sehen das alle so, nicht nur die Revis.« Neben ihm nuckelte Sibylle immer weiter an dem kleinen Joint. Offensichtlich traute Martin sich nicht, ihn zurückzufordern. »Was redest du denn da? Hör doch mal auf damit, das ist ja peinlich.« »Wieso?« sagte Frank und nahm erst einmal einen ordentlichen Schluck Rotwein. »Das habe ich doch nicht erfunden. Das Wort kenne ich doch eigentlich nur von dir.« »Welches Wort?« »Revi.« »Ach so, aber das tut doch jetzt mal nichts zur Sache.« »Was läuft hier eigentlich?« sagte Heiner zu Sibylle und nun klang er etwas ärgerlich. »Was sind das eigentlich für Leute hier, so Mao-Freaks oder was?« »Jedenfalls bin ich kein Revi,« sagte Frank. »Weißt du eigentlich, dass sie in der DDR in den Kasernen eine Wochenendbereitschaft von 90% oder so haben? Weißt du das?« »Was soll das denn jetzt?« »Naja, wenn du mir da was von der imperialistischen Aggression erzählst, dann solltest du das vielleicht wissen. Am Wochenende sind wir fast alle zu Hause bei der NATO. Aber die DDR-Leute und die Russen in der DDR, die hocken da immer noch in der Kaserne rum. Jetzt auch, genau in diesem Moment sind die da zu 90% anwesend und krauen sich an den Eiern oder was weiß ich, was sie da tun. Warum eigentlich? Die wissen doch, dass wir jetzt alle in der Kneipe sind. Warum gehen die nicht auch eintrinken? Wenn die so sozialistisch friedliebend sind und wir so imperialistisch aggressiv.« »Franky«, rief Martin Klapp vom Sofa herüber, »jetzt hör mal auf. Du redest ja wie einer von der Jungen Union.« »Also Leute«, sagte Heiner, »auf sowas habe ich keinen Bock jetzt. Mir hat man gesagt, hier bräuchte einer Hilfe beim Verweigern und jetzt höre ich mir so kalte Kriegspropaganda an.« »Willst du bestreiten, dass sie jetzt alle noch in der Kaserne sind?« ließ Frank nicht locker. »Das sind die nämlich. Ich meine, das ist doch ein ganz einfaches, logisches Problem. Wenn wir so aggressiv sind und die so friedliebend, wieso bin ich jetzt in der Kneipe und die Kameraden im Osten noch in der Kaserne?« »Nee«, sagte Heiner und stand auf. »Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Sibylle. Auf so eine junge Union-Scheiße habe ich jetzt keinen Bock drauf.« »Sag nicht junge Union zu mir, du Heini«, sagte Frank. »Er darf das«, Frank zeigte auf Martin. »Aber du doch nicht, Alter, du nicht.« »Also für so einen hänge ich mich nicht rein, Sibylle. Tut mir leid, aber hier werde ich ja wohl wirklich nicht gebraucht.« Und damit ging er. Und zwar gleich ganz aus der Kneipe, wie Frank feststellte, als er ihm nachschaute. »Komischer Typ«, sagte er zu Sibylle. »Du bist ein totaler Paddel, Frankie«, rief Martin Klapp. »Den hat Sibylle extra für dich aufgetrieben.« »Seit wann hast du ein Herz für Revis, Martin?« sagte Frank. »Was weißt du denn von Revis? Seit wann bist du denn auf Politik drauf?« »Keine Ahnung«, sagte Frank. »Der Typ hat genervt. Außerdem hatte ich recht.« »Der hätte dich 1A beraten können. Ich wollte aber nicht beraten werden, jeweils nicht von so einem schon mal gar nicht.« »Nee, natürlich nicht. Der gute alte Frankie weiß natürlich sowieso immer schon alles. Der braucht keine Beratung. Frankie ist ja immer oberschlau.« »Man hätte mich ja wenigstens mal vorher fragen können«, sagte Frank. Aber er sagte es nicht so sehr zu Martin als vielmehr zu Sibylle, die einfach nur da saß, vornübergebeugt auf dem Sofa, den Kopf auf die Hand gestützt und ihn ansah. Wenn ich eine Beratung gewollt hätte, sagte er, dann wäre ich schon selbst zu einer von diesen Organisationen gegangen, in die Sprechstunde da oder so. Sie sahen immer noch nur an. Oder hätte mir noch ein anderes Buch besorgt, fügte Frank hinzu. Er wollte, dass ich jetzt auch mal was sagte, denn so sehr Heiner auch ein Arsch gewesen war, ganz astrein fand er selber nicht, was er getan hatte. Es kommt irgendwie undankbar rüber, dachte er. Aber Sibylle nickte nur. Dann trank sie auf ihre komische Art und ohne ihn aus den Augen zu lassen, einen Schluck von ihrem Rotwein. »Woher kennst du den denn jetzt eigentlich?« sagte Martin Klapp zu ihr. Sie drehte sich nun doch endlich mal zu ihm und sah ihn an. Frank nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit Martin Klapp mal zu sagen, dass er sich die Frau aus dem Kopf schlagen sollte. Er hatte nicht das Gefühl, dass aus den beiden jemals etwas werden konnte, und es tat ihm weh, Martin Klapp dauernd dabei zusehen zu müssen, wie er sich zum Trottel machte. »Das ist mein Ex-Freund«, sagte sie. »Der, mit dem du 2 Jahre zusammen warst?« sagte Martin beflissen. Frank hatte Mühe, nicht zu gehen. Immer wenn er peinlich berührt war, wurde er müde. Sibylle ging darauf nicht ein. »Sag mal«, sagte sie stattdessen zu Frank, »was macht man denn jetzt in so einem Fall?« »In was für einem Fall?« »Na, wenn die einen das fragen mit den Nordkoreanern«, sagte sie und stützte dabei schon wieder ihren Kopf auf die Hand und schaute ihn schon wieder so seltsam an, und Frank wurde etwas flau dabei. »Das mit der Mutter und dem Maschinengewehr und so?« fragte er. »Ja, genau.« Das pazifistische Dilemma, wie der Penner da sagt, konnte Frank sich nicht verkneifen, Sibylles Ex-Freund noch einen mitzugeben. Ja, genau. So kann man es nämlich auch machen, einen simplen Scheiß mit großen Worten ausdrücken. Ja, ja, aber was macht man denn, wenn die einen das fragen? Schwer zu sagen, sagte Frank. Dann gibt es keine richtige Antwort, wenn sie einen sowas fragen. Und was macht man dann? Ich glaube, am besten stellt man sich dumm. Und das geht? Das geht immer, sagte Frank, jedenfalls bei mir. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, sagte sie. »Und damit kommt man durch?« »Keine Ahnung«, sagte Frank, »vielleicht.« »Du bist ein komischer Kerl«, sagte sie. »Ja«, sagte Frank. Ihm war nicht ganz geheuer, was hier lief, und Martin Klapp guckte auch schon ziemlich böse zu ihm rüber. »Ich geh da mal, Leute«, sagte er und stand auf. Sibylle und Martin nickten. »Ich bin dann mal weg«, sagte er, »ich lass euch mal allein und so.« »Was hast du denn vor?«, fragte Martin Klapp. »Ich glaube, ich gehe ins Bett«, sagte er. Tatsächlich wollte er sich in der Gegend ein bisschen nach Birgit umgucken. Er ging davon aus, dass sie da draußen irgendwo unterwegs war, aber das brauchten die beiden ja nicht zu wissen. Sibylle und Martin nickten wieder. »Mach's gut«, sagte Sibylle. Frank drehte sich um und plötzlich stand Birgit direkt vor ihm. »Ach, hier seid ihr«, sagte sie und winkte über Frank hinweg zu Martin und Sibylle. »Hab mich schon gewundert.« Sie ließ sich in einen Sessel fallen. Frank stand etwas unschlüssig herum. »Ich wollte gerade gehen«, sagte er etwas hilflos. »Echt?«, fragte Birgit. »Wieso das denn?« »Weiß nicht, wollte gerade gehen.« »Er wollte gerade ins Bett gehen«, sagte Sibylle. »Echt? Jetzt schon?«, sagte Birgit. »Ja, nee«, sagte Frank, »ins Bett vielleicht nicht direkt. Auf jeden Fall brauche ich mal frische Luft. Ich kann das hier auch nicht mehr sehen. Man kann doch nicht die ganze Zeit hier rumsitzen. Das ist ja wie Kaffee trinken bei Oma mit diesen Sesseln. Ich kann mit diesen Polstermöbeln auch irgendwie nichts anfangen«, schmückte er diesen Unsinn weiter aus. »Ich glaube, ich gehe mal an die Weser. Da ist Wolli immer mit seinen Punkkumpeln«, hatte er eine schnelle Eingebung. »Ich dachte, ich schaue da mal vorbei, ein bisschen frische Luft schnappen und dann wahrscheinlich, was weiß ich.« »Alles klar«, Frank, sagte Martin Klapp. »Alles klar, schon gut.« »Ja, ich gehe da mal an die Weser«, sagte Frank. »Da ist Wolli immer. Der sitzt da mit seinen Kumpeln immer und trinkt Dosenbier, gleich beim Siwalde, auf der Höhe Siwald und so. Aber am Fluss so.« Und Birgit nickte eifrig zu diesen hintergründigen Ausführungen, was Frank als gutes Zeichen dafür nahm, dass sie vielleicht nachkommen würde. »Alles klar, Frankie«, sagte Martin Klapp. »Viel Spaß«, sagte Birgit. »Ja, viel Spaß«, sagte Sibylle und lachte komisch. Frank sah zu, dass er nach draußen kam. »Wahrscheinlich ist sowieso alles ein Irrtum«, dachte er, als er draußen die Treppen hoch zur Straße stieg. »Es ist auf jeden Fall besser, Wolli und seine fiesen Freunde aufzusuchen«, dachte er, »bei denen ist alles egal und genau das braucht man jetzt.« Auf dem Silwald und überhaupt im ganzen Viertel war jetzt viel los. Freudig erregt liefen die Leute auf der Suche nach dem Wochenende durch die warme Freitagnacht, darunter viele Fußballfans, die vom Osterdeich hier in das Viertel strömten und dabei allerhand Dinge, den SV Werder und Eintracht Braunschweig betreffend, teils singend, teils gesprochen zu verkünden hatten. Frank ging zum Gyros-Imbiss, kaufte einige Dosen Bier und lief den Silwall hoch an die Weser. »Hey, Frankie«, rief Wolli. Wolli hockte inmitten einer größeren Ansammlung von Punks, die teils sitzend, teils liegend auf die nächtliche Weser hinausstarrten, hinüber zu den Bootsvereinen auf der anderen Seite oder was immer sonst es war, was sie dort interessierte. Schiffe fuhren jedenfalls keine. »Leute, das ist Frankie«, fügte Wolli hinzu, als Frank sich zwischen seinen Kumpels zu ihm durchbuxierte, eine Aussage, die keine großen Begeisterungsstürme auslöste, aber auch keine Feindseligkeit, und das ist doch auch schon mal was, dachte Frank. Er ließ sich neben Wolli auf den Rasen fallen und packte seine Tüte aus.
Oh Mann, Frankie hat Bier mitgebracht, verbreitete Wolli auch gleich die frohe Kunde. Und Frank sagte, kein großes Ding, Wolli, in der Hoffnung, dass damit die Sache erledigt wäre. Und das war sie dann auch sehr schnell. Frank konnte gerade noch ein Bier für sich greifen, bevor alle weg waren. Einer von Wollis Freunden steckte auch noch die Plastiktüte ein. Und Frank nahm sich vor, ihn später, wenn er sich etwas eingewöhnt hatte, zu fragen, was er damit wollte. »Wie läuft's denn so mit der Verweigerung?«, sagte Wolli. »Gut«, sagte Frank. Und dann schwiegen sie erst einmal ein paar Minuten. Kurz bevor er einzuschlafen drohte, fiel Frank, der hier auf keinen Fall einschlafen wollte, gerade noch rechtzeitig das Päckchen Tabak ein, das er sich heute Nachmittag gleich nach seiner Ankunft im Ostertorviertel an der Sivallkreuzung gekauft hatte. Das schien ihm hier eine gute Gelegenheit zu sein, endlich mal eine Zigarette zu rauchen. Also setzte er sich auf und drehte sich, so gut es eben ging, eine Zigarette. »Seit wann rauchst du denn?«, sagte Wolli. »Nur so ein bisschen«, sagte Frank und nahm sich vor, ab jetzt öfter und regelmäßiger zu rauchen. »Wenn man nicht aufpasst, dann vergisst man es dauernd und dann wird der Tabak trocken«, dachte er, während er an der Zigarette oder dem, was eine Zigarette werden sollte, herumwerkelte. »Das kann man ja nicht mit angucken«, sagte Wolli. »Gib mal her, ich mach dir das.« »Nein«, sagte Frank, »ich muss da selber durch.« Er brachte irgendwie die Zigarettenproduktion zu Ende, bekam von Wolli Feuer, rauchte, hustete ein bisschen und damit waren schon wieder 5 Minuten herumgebracht. Wolli und seine Kumpel schwiegen nur und sahen auf den Fluss hinaus. Frank war von der Zigarette schwindelig und er legte sich auf den Rücken und schaute in den Himmel, der von niedrig hängenden Wolken bedeckt war. Es war schwül und heiß und er dachte, dass es nur eine Frage der Zeit sein konnte, bis es Regen geben würde. Dann schlief er ein. Er erwachte, als die ersten Tropfen auf sein Gesicht fielen. Er setzte sich benommen auf und blickte sich um und stellte fest, dass Wolli und seine Kameraden verschwunden waren und Birgit war auch nicht aufgetaucht. Sie hatten ihn hier mutterseelenallein liegen gelassen und er fragte sich, ob man Wolli wegen so etwas böse sein sollte. Aber dann entschied er sich dagegen. Wolli war einer, dem man wegen gar nichts böse sein konnte, fand er. Oben auf dem Deich liefen nur noch wenige Leute entlang, verspätete Fußballfans wohl, und sie hatten es eilig. Sie sangen nicht mehr und sie riefen nicht mehr, hasteten bloß die Straße entlang mit eingerollten Fahnen. Frank stand auf und wurde von einer plötzlichen Windböe erfasst, die so unerwartet kam und so stark war, dass er fast umfiel. In der Ferne war erster Donner zu hören und dann kam der Regen herunter. Es goss wie aus Eimern und noch bevor er richtig begriffen hatte, was los war, war Frank bis auf die Knochen durchnässt. Er stieg den Deich hinauf und ging den Silval wieder hinunter ins Ostertorviertel. Als er am Körnerwall vorbeikam, dachte er, dass er genauso gut noch einmal in Storyville gucken konnte. Er war zwar klatschnass, aber jetzt nach Hause zu gehen war auch keine Lösung, fand er. Man kann nicht immer nur aufgeben und bei jeder kleinen Schwierigkeit den Rückzug antreten, dachte er, als er die Treppe zum Storyville hinunterging und dabei so stolperte, dass er durch die angelehnte Tür fiel und sich an ihr festklammernd und so in Storyville hineinschwingend mit Birgit zusammenstieß, die wohl gerade dabei war, den Laden zu verlassen. »Huch«, rief sie und packte ihn so fest an seinem Hemd, dass sie einiges an Wasser aus ihm herauswrang. »Da bist du ja. Hab mich schon gefragt, wo du bleibst.« »Ja«, sagte Frank, »wollte nur mal sehen, was so läuft.« »Ganz schön nasse Sachen«, sagte sie und ließ sein Hemd los. »Nicht so schlimm«, sagte Frank. »Hat das draußen aufgehört?« »Nein, aber es ist schon weniger geworden.« »Ja«, sagte sie, »hier sind die schon weg.« »Wer?« »Die anderen.« »Ja, ja, ach so«, sagte Frank, »na dann.« Sie schwankte ziemlich und fasste wieder sein Hemd an, ob aus Spaß an der Sache oder um sich festzuhalten, das war nicht genau auszumachen. Sie zog daran und Frank musste wieder nach der Tür greifen, um nicht zu fallen. »Tür zu«, rief der Besitzer der Storywills vom Tresen her. »Die geht ja kaputt bei dem, was ihr da macht.« Frank ließ die Tür los und er und Birgit stolperten ein wenig umeinander herum. »Dein Hemd ist nass«, sagte Birgit, als sie endlich einigermaßen sicher standen. Sie nuschelte ziemlich und schien Schwierigkeiten zu haben, ihren Blick zu fixieren, als sie ihn ansah. »Ja klar«, sagte Frank, »das regnet ja auch draußen.« »Gehen wir mal«, sagte sie und führte ihn, noch immer sein Hemd festhaltend, hinaus. Frank stolperte hinter ihr die Treppen hinauf. An der obersten Stufe stolperte sie, ließ Frank gerade noch rechtzeitig los und fiel in eine Pfütze. Es regnete immer noch stark, aber es war sehr warm und Birgit lachte nur, als sie sich wieder aufrappelte. »Wird sowieso alles gleich nass«, sagte sie, »wird sowieso alles gleich nass.« Sie stand vor ihm und zeigte auf sein Hemd. »Da fehlt ein Knopf«, sagte sie. »Stimmt«, sagte Frank. Sie schob eine Hand in sein Hemd und streichelte seine Brust. »Das glitscht so schön«, sagte sie. »Das ist gut«, sagte Frank, der gerne dasselbe bei ihr getan hätte, sich das aber nicht recht traute. Ihr Hemd war durchgeweicht und er konnte jedenfalls sehen, dass sie darunter kein BH anhatte. »Du musst aus den Sachen raus«, sagte sie, »die sind ja ganz nass.« »Du auch«, sagte Frank. Sie lachte. »Das könnte dir wohl so passen.« »Ja«, sagte Frank, der fand, dass es besser sei, gleich immer ehrliche Antworten zu geben. »Ich finde, wir sollten mal zu dir gehen.«
Sie riss einen Knopf von seinem Hemd, dann lachte sie. »Das könnte dir wohl so passen.« »Hier draußen bringt das nichts«, sagte Frank. »Ja«, sagte sie und kicherte, »das bringt nichts. Gehen wir zu mir.« Die Wohnung von Birgit, Sonja und Sibylle lag im ersten Stock eines großen Hauses in der Weberstraße, und schon als sie zusammen die Treppe hinaufstolperten, machte Birgit unaufhörlich »Sch, sch« und rief dazu immer wieder »Leise, leise«, obwohl Frank überhaupt nichts sagte. Als sie vor der Wohnungstür standen, brauchte sie einige Zeit, um ihren Schlüssel hervorzukramen, und kichernd stocherte sie damit an der Tür herum, bis Frank, der sich langsam fragte, ob das alles hier angesichts ihres Zustands noch zu vertreten war, sich erbarmte, ihr den Schlüssel abnahm und aufschloss. Drin war alles dunkel und still. Birgit knallte die Tür zu und lehnte sich im Dunkel an ihn. Sie küssten und befummelten sich, obwohl das Letztere wegen ihrer nassen Klamotten mühsam war, wie Frank fand, und Birgit schien das ähnlich zu sehen, denn sie riss die letzten Knöpfe von seinem Hemd auf, zog es ihm aus und warf es in eine Ecke. Dann zog sie ihn an der Hand durch das Dunkel, fluchte leise, als sie an ein Telefontischchen stieß, öffnete eine Tür und zog ihn in das dahinterliegende Zimmer. »So«, sagte sie. Sie schloss die Tür, machte das Licht an und zog sich ihr T-Shirt über den Kopf. In diesem Moment hörte Frank es rascheln. Er sah in der Ecke, in der eine Matratze lag, einen Mann, der sich aufrichtete und ihn anstarrte. Er hatte nichts an als eine Unterhose. »Was ist denn hier los?«, fragte er, und Frank hoffte, dass sie sich im Zimmer geirrt hatten, aber dem war wohl nicht so. Birgits Verhalten deutete jedenfalls nicht darauf hin. »Ach, Horst«, sagte sie, »wo kommst du denn jetzt her?« »Was ist denn hier los?« »Was machst du denn hier, Horst?« »Ich war bei dem Spiel«, sagte Horst. »Welches Spiel?« »Eintracht Braunschweig gegen Werder Bremen, Freundschaftsspiel«, sagte Horst. »Ich bin extra wegen dir gekommen. Sollte eine Überraschung sein.« »Ich geh da mal«, sagte Frank, dem langsam kalt wurde, so mit nassen Kleidern und freiem Oberkörper. »Was macht der denn hier?«, rief Horst erregt und sprang von der Matratze auf. »Was machst du denn mit dem hier?« »Die Frage ist ein bisschen dämlich«, dachte Frank. »Oder mindestens ist sie rhetorisch«, dachte er, denn Birgit stand nur mit nacktem Oberkörper da und schwankte leise hin und her. »Die Sache ist eigentlich eindeutig«, dachte Frank, dem das alles ziemlich peinlich war, nicht so sehr für sich selbst als vielmehr für Horst. »Was macht der hier?«, wiederholte Horst. »Man redet nicht über Anwesen in der dritten Person«, sagte Frank. »Weißt du was?«, sagte Horst zu ihm. »Weißt du, was ich gerne möchte?« »Nein, ich würde dir am liebsten richtig was auf die Schnauze hauen.« »Ja nun«, sagte Frank, um irgendetwas zu sagen, dass die Peinlichkeit dieser Äußerung etwas abmilderte. »Horst ist einer von denen, die alles immer nur noch schlimmer machen«, dachte er. »Das kann ich irgendwie auch ganz gut verstehen.« Horst sprang vor und haute Frank, der damit nicht gerechnet hatte und nicht schnell genug ausweichen konnte, mit einem gewaltigen Schwinger eins aufs Auge. Es war kein harter Schlag, hat aber trotzdem ziemlich weh. »Das wird ein blaues Auge«, dachte Frank und gab Horst, der ganz nah bei ihm stand, mit dem Knie einen Pferdekuss, dass er einknickte, trat einen halben Schritt zurück und haute dem schon fallenden Horst auf dem Weg nach unten noch mit einem Aufwärtsschwinger eins auf die Nase. Birgit schrie auf. Dann stürzte sie zu Horst, der jetzt auf dem Boden lag und sich mit der einen Hand die Nase und mit der anderen den Oberschenkel hielt. Er blutete stark aus der Nase und auch an Franks Händen war ein bisschen Blut. »So geht das dann«, dachte er. »Man lässt sich ein bisschen gehen und schon hat man Blut an den Händen.« Hinter ihm öffnete sich die Tür und Sibylle erschien in einem weißen Nachthemd. »Was ist das für ein seltsamer Haushalt hier?«, dachte Frank. »Die eine hat Eintracht Braunschweig-Fans im Bett liegen, die andere trägt ein weißes Nachthemd.« »Was macht ihr denn hier?«, fragte Sibylle. Dann sah sie das Blut an Franks Händen und schrie leise auf. Auf dem Teppich brüllte unterdessen Horst etwas von Nase gebrochen, Anzeige wegen Körperverletzung, dass er Frank umbringen werde. Frank ging in den Flur, hob sein Hemd auf und sah zu, dass er um die Ecke kam. Das Letzte, was er sah, als er die Tür schloss, war Sibylle, die sich schon wieder eingekriegt hatte und ihm nur noch erstaunt hinterher sah. Er hätte ihr gerne noch irgendetwas gesagt, das die Sache in ein besseres Licht stellte, aber es fiel ihm nichts ein. Und so schloss er die Tür und ging durch den Regen nach Hause.